Hallo, danke an Manuel, Peter, Benjamin, Andreas, noch an Andreas, Alejandro, Andrea, kein Scherz übrigens, zwei Andreas, eine Andrea, nah dabei. Und danke an Lasse, dass ihr alle mithelft, unsere Mission hier zu finanzieren. Wir haben ja das Ziel, bis Silvester 30 neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt zu finden. Und wir stehen derzeit bei 13. Danke an alle, die schon mitgeholfen haben. Hilf auch du mit, dass wir unser Ziel schaffen und geh dafür auf erklärmir.at/support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute, das ist die Weihnachtsfolge von Erklär mir die Welt und ich habe mal gedacht, ich lade mir den Dirk Stermann ein zu mir und mit ihm ein bisschen über Willkommen in Österreich, sein Leben, das Bücherschreiben dazu plaudern. Er wurde nicht vorgewarnt, was wir jetzt besprechen. Ja. Wir schauen mal, wohin das führt. Lieber Dirk, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Dirk Stermann. Ich freue mich sehr, hier sitzen zu dürfen. Noch dazu ist das Studio, wo wir das hier aufzeichnen, sehr nah an meinem Zuhause. Ich konnte also ganz kurz zu Fuß herkommen. 3 Minuten, das war
herrlich. Okay, toll. Das heißt, du kannst jetzt gerne regelmäßig vorbeischauen.
Ja, genau. Ich komme ab jetzt jeden Tag vorbei.
Super, ich bin zwar nur zweimal im Monat da, aber ansonsten hast du den Alex, unseren Kater, auch schon kennengelernt.
Ja, genau.
Sehr fein. Dirk, die letzte Willkommen in Österreich-Sendung, was war das?
Die letzte Willkommen in Österreich-Sendung war eine sehr entspannte Sendung, weil es ja die Weihnachtssendung war. Und wir hatten zu Gast DJ Ötzi und seine Tochter und den Axel Hacke, das ist so ein Star-Kolumnist. Ein Deutscher, der ein sehr lustiges Buch über die Defekte seines Körpers geschrieben hat. Er selber ist 67, schaut wahnsinnig gut aus. Ist topfit, macht, glaube ich, jeden Tag auch Sport. Und das Buch hat den, finde ich, sehr guten Titel Aua. Und der war sehr amüsant. Mhm. Und Voodoo Jürgens und Nino aus Wien haben unseren bescheuerten Weihnachtswitz vertont als Song. Das war quasi das kleine Zusatzgimmick der Sendung.
Passieren da auf Sendung noch Dinge, die dich überraschen oder herausfordern? Oder ist das im Laufe der Zeit zur Routine geworden?
Also eigentlich ist die ganze Sendung darauf ausgelegt, dass wir selber auch überrascht werden. Also weil wir nie was besprechen vorher mit den Gästen. Das heißt, da können dann immer Dinge entstehen, von denen wir selber dann verblüfft sind, wo die Gäste verblüfft sind und das ist dann tatsächlich so, dass ich dann manchmal ganz euphorisch bin am Ende, weil ich, irgendeinen Skifahrer kennenlerne und mich interessiert Skifahren null. Und dann denke ich mir plötzlich, aber das Skifahren ist immer noch Fahrt, aber der Typ ist eigentlich sehr leibend.
Was passiert im Vorfeld, bevor so eine Sendung dann tatsächlich aufgenommen wird?
Meinst du das Prozedere, wie eine Sendung entsteht, meinst du?
Genau, also ihr wisst mal, okay, da kommen Gäste.
Ja, genau.
Die Ideen habt teilweise vielleicht ihr und teilweise euer Team?
Ja, genau. Es ist so, wir haben einen Redaktionsleiter, den Matthias Schutti, den wir schon seit 25.000 Jahren kennen. Und der beginnt immer am Mittwoch, glaube ich, gibt es immer die Publikumssitzung, also die Gästesitzung. Also da geht es darum, wer eingeladen wird. Und dann gibt es donnerstags eine Autorensitzung. Dann gibt es freitags morgens eine kleine, da bin ich aber nie dabei bei diesen Sitzungen. Freitags morgens um 10 gibt es immer so eine Videositzung mit 4 Leuten, da bin ich dabei. Dann kommen am Wochenende die Clips, die die Sichter sich angeschaut haben während der Woche und dann werden die ausgewählt und dann wird so ein bisschen was noch bequatscht, was man sonst noch machen könnte und dann ist am Montag, treffen wir uns um 12:30 mittags und um 19 Uhr wird die Sendung aufgezeichnet. Also eigentlich relativ wenig Arbeit für mich, für Matthias Schutti nicht, aber für mich.
Dafür wirst du besser bezahlt.
Dafür werde ich natürlich besser bezahlt, bin aber auch schon älter.
Das stimmt. Okay, das heißt, ihr habt mal dann die Gags am Wochenende, also die Clips am Wochenende, dann überlegt ihr, schaust ihr das an und überlegt euch noch ein bisschen was dazu, was man da dazu sagt, oder?
Ja, ich wähle einfach mal aus und dann gibt es schon ein paar Überlegungen, was man da sagen könnte oder wo das hinführen könnte. Und eigentlich entsteht das Ganze dann erst am Nachmittag, am Montagnachmittag vor der Aufzeichnung. Da schauen wir uns das nochmal an und dann machen wir so eine Art Probe, so eine technische Probe. Aber in dieser technischen Probe sehen wir dann immer schon, was eigentlich doch ein Schaß ist und was besser rausfliegen sollte. Und dann ist das Schöne aber, ja, weil wir zeichnen auf, es ist ja nicht live, und wir sind immer ungefähr 10 Minuten zu lang, sodass man immer das Gefühl hat, wenn man einen totalen Mist von sich gibt, dass das dann eh rausgeschnitten werden kann. Und das ist sehr hilfreich.
Und das macht sie bewusst oder das passiert einfach, dass sie zu lang seid und dann ist das ein netter...
Na, das ist ganz sinnvoll, dass du ein bisschen zu lang bist, dass es Möglichkeiten gibt. Es ist relativ, ich meine, wir machen es eh ziemlich sehr auf den Punkt schon. Also es ist nicht viel zu lang, aber ein bisschen zu lang. Und das ist ganz gut. Und wenn wir sehr kurz sind, also dass dann quasi nur wir eine Minute drüber sind oder sowas, dann ist der Matthias, der das dann schneiden muss, immer ein bisschen sauer, weil ihm zu wenig, er hat zu wenig Angebot dann.
Und die Interaktionen von Grissemann und dir, wer wie was sagt, das passiert dann alles spontan oder überlegt sich so, da werfe ich dir dieses Stöckchen?
Na, das ist schon klar, dann wer welchen Clip einmoderiert, das ist schon klar. Aber was dazwischen dann passiert, das ist nicht abgesprochen, das entsteht dann halt. Das hängt dann immer viel davon ab, wie wir psychisch drauf sind, wie wir uns gerade verstehen und es hängt auch viel vom Publikum immer ab, wie die Leute reagieren. Wenn die wenig reagieren, dann hat man überhaupt keine Lust, irgendwas zu sagen. Wenn sie viel reagieren, neigt man dazu, zu viel zu quatschen. Und es ist immer so ein bisschen ein Happening. Und ich jetzt zum Beispiel der Axel Hacke, der bei der letzten Sendung war, der war halt in vielen Talkshows auch schon, und das ist oft so bei diesen deutschen Gästen, die sind dann völlig verblüfft und halten das für komplette eine anarchistische Sendung. Und genießen das dann. Und für uns ist es ja nicht anarchistisch, für uns ist es ja Alltag. Wir kennen es ja nur so. Und sind dann aber immer wieder überrascht bei diesen ganzen Deutschen.
Aber ich stelle mir das sehr toll vor, nicht genau zu wissen, was passieren wird. Ja. Und dann eigentlich so zu sehen, was da spontan entsteht.
Ja, das ist der Reiz. Also das ist auch der Vorteil bei uns jetzt im Gegensatz zum, ich würde nicht so gerne die Zeit im Bild moderieren, wo du vom Teleprompter das abliest, was du vorher geschrieben hast und das ist es dann und du weißt genau, was passiert. Es sei denn, dass Herbert Kicke im Studio bei dir sitzt. Das wäre dann wieder, ich habe Herbert Kicke mal in einem Café besoffen getroffen, er war auch besoffen und ich bekam hier mal Schnäpse und dann hat irgendwann die Kellnerin gesagt, die Schnäpse kommen von dem Herrn da drüben. Und dann habe ich gesagt, es gibt, aha, dann bin ich zum Kicke gegangen. Und damals war aber noch HC Strache FPÖ-Chef. Und dann hat der Kicke wollen, dass der Strache zu uns in die Sendung kommt. Und dann habe ich gesagt, damals schon, na, der Arsch interessiert mich nicht, mich interessiert der Kopf, magst du nicht kommen? Und dann hat sich aber im Laufe dieses Abends herausgestellt, dass es eigentlich, es war kein sympathisches Gespräch, der war mir nicht sympathisch. Und dann kam, weiß ich noch, damals ein junger FM4-Hörer und spuckte vor mir auf dem Boden aus, und hat gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass du mit dem redest. Und ich finde aber, man kann ja theoretisch mit einreden. Nur wir würden Kicke nicht einladen, weil wir sagen ja am Anfang immer so völlig übertrieben, wie toll jeder ist, der da reinkommt. Und das würde uns dann in dem Fall ein bisschen schwerfallen. Er würde auch nicht kommen.
Spannend. Versuche mal gerade vorzustellen, wie das ist, so besoffen.
Herbert Kicke zu treffen? Mhm. Ich glaube, fast besser als nüchtern.
Er ist wahrscheinlich lockerer, als er das sonst ist.
Nee, nein. Auch nicht. Okay. Nee, der ist ja so eigentlich Asket. Das hat mich auch gewundert damals. Und er stand mit so einer Kärntnerin, einer älteren Frau da, die ihn um 1,5 Köpfe überragt hat. Und das hatte ein bisschen was von, dürfen Sie überhaupt schon trinken? Das hatte ein bisschen was von, sie nimmt das Enkerl mit.
Und Kicke hat dir Schnäpse.
Ja, mehrere spendiert. Schnäpse, ja, genau. Boah, das weiß ich nicht mehr. Also damals war eben Strache noch FPÖ-Chef. Das ist schon eine Weile, ja.
Vor den Grissemann-Parodien. Vielleicht würde
ja, ja, na, da war ja, da, genau, das war vor. Das war
vielleicht
vor,
würde
ja.
Da jetzt keinen Schnaps mehr.
Na, wahrscheinlich nein. Was anderes, wenn überhaupt. Aber da habe ich zum Beispiel das Glück, dass wir, anders als Peter Klient zum Beispiel, der ja quasi Woche für Woche im Parlament ist oder bei irgendwelchen. Ich bin eigentlich recht froh, dass wir das nicht machen müssen, weil du dann irgendwann auch wirklich das Gefühl hast, du bist der Hofnarr der Mächtigen. Und das haben wir halt nicht. Also wir können halt irgendwie sowas machen. Wir können über ihn Witze reißen, ohne ihn treffen zu müssen. Das ist deutlich angenehmer.
Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du dich über wen lustig machst?
Ja, klar, oft. Ja, sicher. Aber die Sachen werden dann rausgeschnitten, wo man so sich so irgendwie so dämlich aus dem Fenster lehnt gegen irgendwas, was eigentlich doof ist. Darum ist es gut, ein bisschen zu lang zu sein, dass die Sachen dann rausgeschnitten werden können.
Und hast du die Hoheit, wenn du sagst, damit fühle ich mich nicht wohl, dann kommt das raus?
Ja, weil wenn wir uns unwohl fühlen, kommt das raus. Vor allem aber, wenn Gäste sich unwohl fühlen mit irgendwas, kommt das raus. Weil die sind ja unsere Gäste. Also wir wollen ja, dass sich die wohlfühlen.
Cool, die haben immer ein Vetorecht.
Ja, haben sie immer.
Okay. Ja. Cool. Und kommt das oft vor, dass da...
Nein, aber so hin und wieder kommt das vor, dass die dann irgendwie über irgendwas reden und das ist ihnen aber eigentlich im Nachhinein dann doch unangenehm. Und weißt du, die trinken ja auch was. Ne? Und das heißt, dann, die Idee ist, dass so eine lockere Atmosphäre entsteht, wo eben auch alles möglich ist. Und das sind manche dann, sind dann überrascht und machen dann mit. Und wenn die Sendung aus ist, kommen sie drauf, naja, das waren ein paar Dinge, das will ich eigentlich doch so nicht gesagt haben. Mhm. Oder es sind irgendwelche Manager dabei, die dann sagen, das aber bitte nicht oder so. Aber das Tolle ist, dass wir machen die Sendung, oder ich zumindest auch, eigentlich immer nur für die Leute im Saal. Also es ist, für mich ist ja wie ein Auftritt eigentlich. Also das heißt, diese 200-300 Leute im Saal, wenn die sich amüsieren, habe ich das Gefühl, die Sendung war gut. Und dann muss ich mir dann im Kopf immer sagen, ach so, na, es schauen ja die Fernsehzuschauer eigentlich zu. Und dann vertraue ich immer dem Matthias, dass der eine Version herstellt, die für die Fernsehzuschauer okay ist.
Und da schaut sie dann wahrscheinlich nicht mehr drüber.
Ich schaue mir nie, wir kommen es doch an. Also
kein Fixpunkt jeden Dienstag.
Nein, das ist mir zu peinlich. Also da bin ich entweder zu eitel oder nicht eitel genug. Ich weiß es nicht, aber das mache ich nicht.
Ja.
Darum weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie Willkommen Österreich ist.
Aber du hast dich schon daran gewöhnt, dich in der Öffentlichkeit zu sehen. Und wenn du jetzt ein Video von dir siehst, denkst du dir nicht so, oh, wie wirke ich denn?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mir, man wird ja relativ oft fotografiert auch. Ich schaue mir nie diese Fotos an. Also wenn mir Leute das dann zeigen, sage ich immer, nein, das will ich nicht, ich mag das gar nicht. Und bei Videos ist das genauso. Ich schaue mir das dann auch nicht an und schaue mir auch die Sketche, wo ich mitspielen muss, nur einmal an, weil wir müssen uns okay dann geben. Und also muss ich den dann einmal sehen, aber das reicht mir dann auch.
Machen diese Sketche besonders viel Spaß in der Produktion?
Ja, unterschiedlich. Also, es kann unglaublich nervig sein, weil du, was weiß ich, irgendwelche Perücken hast oder so, oder Bärte oder irgendein Schaß, irgendwas, was dich quält, körperlich. Ha? Zähne, ja. Aber ja, also es ist zum Beispiel, wenn ich den Thunderbane mache, dann werden immer meine Zähne so braun angemalt und das schmeckt so grauslich. Und es ist auch gar nicht so einfach, das wieder abzukriegen. Also, das sind manchmal nervige Dinge und ansonsten ist es so, dass wir arbeiten unglaublich schnell immer. Also wir haben unsere Teams, also die Kameraleute, mit denen wir arbeiten, die sind gewohnt, sehr schnell zu arbeiten, weil wir immer wenig Zeit haben halt. Ne? Das ist das ganz cool. Und dann denke ich manchmal so, wenn man so hin und wieder bei einer Fernsehproduktion oder Filmproduktion irgendwie so eine kleine Rolle hat, wie langsam im Vergleich die arbeiten zu uns. Also hätten wir schon 6 Sketche gedreht in der Zeit, wo die einen Dialog drehen. Ne? Ja.
Ist dir manchmal was peinlich in der Sendung?
Ich bin mir selber manchmal peinlich. Ja, weil ich manchmal Dinge sage halt, die... Aber das ist geschuldet diesem... Das ist das Problem von Medienmenschen, dass sie einfach sehr viel reden müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, je mehr du redest, dass Schrott rauskommt, wächst halt. Mhm. Weißt du, so wie dieser gute Witz, der aber ja stimmt, der verschiedenen Leuten zugeordnet wird, wo gesagt worden ist... Also ich kenne es, ich glaube, es ist Heiner Müller gewesen, vielleicht war es er aber nicht. Jedenfalls, der Satz ist, natürlich sind 10 Deutsche dümmer als ein Deutscher. Und das stimmt auch fürs Sprechen. Natürlich sind 10 Sätze dümmer als ein Satz, den du dir vorher überlegt hast. Und so purzeln dann manchmal Dinge raus, die einem peinlich sind. Aber das ist dann halt, glaube ich, die Gewohnheit, wenn man schon länger das macht, dass man das weiß und irgendwie einen Frieden damit schließt.
Hast du das Gefühl, dass eure Sendung so ein gewisses Niveau hat, das sie am meisten erreicht? Oder schwankt das sehr, wenn ihr fertig seid, wo du das Gefühl hast, so, das war halt besonders gut oder das war halt besonders scheiße?
Ich glaube, es gibt ein bestimmtes Niveau, das wir wahrscheinlich nicht unterschreiten. Aber es gibt innerhalb dessen gibt es schon eine Bandbreite. Also es gibt manchmal Sachen, die wir gut finden, selber, also währenddessen und kurz danach. Und Also jetzt war es zum Beispiel so, bei der letzten Sendung, dass DJ Ötzi, den wir sehr mögen, wir sind einer der liebsten Menschen der Welt tatsächlich, ein sehr großes Herz, der war mit seiner Tochter da, die das nicht gewohnt ist, im Fernsehen zu sein. Und er war nervös und sie war, und er hat uns gesagt, dass sie nervös sei. Und er war jetzt nervös, weil sie nervös war und er wollte, dass sie gut dasteht. Und wir haben deswegen auch mit ihr eher geredet und haben dann, als er geredet hat, haben wir so eine Art Spiel entwickelt, dass wir ihn ununterbrochen unterbrechen. Und das hat ihn aber gequält. Und das haben wir aber währenddessen nicht mitbekommen, weil wir in diesem blöden Spiel waren. Aber erst währenddessen entstanden ist. Und da war er dann war dann traurig am Ende der Sendung. Und das hat uns dann wieder traurig gemacht, weil wir wollen ja nicht, dass DJ Ötzi traurig ist. Und das sind dann halt manchmal Momente, wo man sich denkt, warum macht man das? Warum unterbrechen wir so oft eigentlich? Also wozu? Wie eitel ist das denn? Auch so Mansplaining, wenn dann eine Frau da sitzt und du dann ständig quasi ihren Satz vollenden willst. Aber nur weil du halt irgendwie denkst, okay, es ist jetzt eine Stunde Aufzeichnung und in dieser einen Stunde muss ich irgendwie so tun, als wäre ich wach. Und dann übertreibt man es einfach auch.
Ja, mir ist das schon manchmal aufgefallen, vor allem bei Chris Simon, dass seine Art, Frauen zu interviewen, sich doch unterscheidet von seiner Art, Männer zu interviewen. Aber der ist jetzt nicht da und kann sich nicht verteidigen.
Ja, erstens. Und zweitens, genau. Es ist die Grundgefahr ist einfach immer, dass du als Gastgeber dich zu ernst nimmst. Also, dass du zu viel machst. Manchmal ist es so, weil du das Gefühl hast, der Gast, da kommt zu wenig. Aber das macht es nicht besser, wenn du dann mehr machst. Das ist eigentlich nicht die Idee von einem Gespräch.
Obwohl ich finde, manchmal rettet ihr schon auch ein Gespräch, das irgendwie nicht abhebt mit den eigenen Ergänzungen, ist dann noch immer besser als...
Ja, trotzdem neigt man auch dann manchmal dazu, so floskelhafte Fragen zu stellen, die Barbara Stöckel besser stellen könnte als wir.
Was wäre so eine Frage?
Ach...
Habe ich schon eine davon gestellt?
Nein, ich glaube nicht. Nein, aber es sind so, weißt du, wenn man dann, weiß ich nicht, so das, was man halt klassisch jemanden fragt, der, weiß ich nicht, ein Buch geschrieben hat oder ein Theaterstück spielt oder so klassische, doofe Fragen, die man schon 80 Milliarden Mal gehört hat. Und während man die stellt, man sich schon peinlich fühlt. Weil die Idee wäre ja, dass du ein anderes Gespräch bei uns führst, weil du es darfst, weil du es kannst. Was bei der ORF-Kultursendung würdest du nicht fragen, schläfst du nackt im Hotel? Bei uns ist es aber eine Frage, die vielleicht zu was führt, zu einem, was ganz anderem. Und die auch dann den Gast verblüfft mehr und dadurch eher freier wird. Weil dass man quasi abspult, was man zu sagen hat, das haben die schon gemacht. Weißt du, oft sind bei uns Leute, die sind dann auf Werbetournee für irgendwas, auf Werbetour und haben schon 18.000 Interviews gegeben. Und dann nochmal zu fragen, was hast du dir bei diesem Lied gedacht, wäre halt doof. Ne? Weil der schläft ein, ich schlafe schon bei der Frage, bei meiner eigenen Frage ein. Das wäre nicht das Ziel.
Bei Christemann weiß man ja, dass er sich immer sehr gut vorbereitet und alle Bücher liest. Ist das bei dir auch so?
Von ihm weiß man, dass er immer sagt, dass er in der Badewanne die Bücher gelesen hat. Die Realität ist, dass er natürlich auch viele der Bücher liest. Bei mir ist es so ein Akt der Höflichkeit, glaube ich. Ich lese tatsächlich immer alle Bücher. Was mich wahnwitzig ärgert, weil ich ja auch immer Bücher habe, die ich lesen möchte. Und da komme ich aber dann, manchmal ist es so blöd, dass wir Wochen hintereinander ständig Leute haben, die irgendein Buch haben. Und dann muss ich die alle lesen und schaue dann immer ganz wehmütig und traurig auf meinen eigenen Bücherstapel.
Was liegt da derzeit?
Derzeit liegen verschiedene Dinge, wobei ich jetzt fairerweise auch mal sagen muss, in der letzten Zeit musste ich für die Sendung auch ganz gute Dinge lesen, die ich vielleicht selber auch gelesen hätte. Zum Beispiel das Auer, das habe ich dann gleich meinem Bruder zu Weihnachten gekauft. Der hört das ja eh nicht, also zu Weihnachten gekauft. aber es gibt bei mir drei Stapel quasi. Es gibt so die Stapel, die ich lesen möchte, dann gibt es die Stapel, die ich lesen muss für die Sendung und dann gibt es die Stapel, die ich lesen muss für die Sachen, die ich daneben so mache. Und dann hast du irgendwann mal so das Gefühl, dass du eigentlich immer nur von Stapeln umgeben bist. Wenn die dann aber weg sind, quasi abgearbeitet sind, entsteht auch eine gewisse Leere, die auch nicht schön ist. Dann. Also am besten ist so mittelhohe Stapel, mehrere mittelhohe Stapel. Das gibt einem ein gewisses Gefühl der Freiheit und Absehbarkeit. Und außerdem ist es ja tatsächlich auch so, dass wenn man gerne liest, dann liest man ja gerne. Also dann macht es ja eh Spaß in der Regel. Du bist ja dann manchmal, wirst ja dann auch durch Literatur verblüfft.
Aber geht es dir auch so, bei mir ist es manchmal so, bei Büchern, die ich gerne lesen möchte, wenn ich jetzt weiß, okay, in 3 Tagen muss ich das gelesen haben, dann macht es automatisch weniger Spaß, weil richtig, man ja muss.
Ja, klar. Also ich weiß nicht, zum Beispiel der Meyerhoff war neulich bei uns und hat jetzt wieder so ein neues Buch gemacht. Ich wusste schon, dass ich das sicher gerne lesen werde und das war dann auch tatsächlich so. Nur ich habe ihm gesagt, ich habe sein Buch tatsächlich, und das ist relativ dick, in 2,5 Tagen gelesen. Und dann ist es schon so, dass du so gegen die Uhr liest. Und das ist natürlich doof, ne? Eigentlich wäre es besser, immer 10 Seiten und dann schön einschlafen und wieder 10 Seiten am nächsten Tag. Aber ich kann dann halt auch 150 Seiten am Tag lesen oder so. Gleichzeitig muss man aber auch da immer sagen, kennen ja auch Literaturkritiker und die müssen ja tatsächlich dann ununterbrochen das machen. Sie lesen dann ununterbrochen wahnsinnig dicke Bücher. Und das ist natürlich Wahnsinn, das muss ich nicht, da hab ich Glück.
Ich glaube, ich würde das nicht wollen, genauso wenig wie ich Fußballjournalist werden wollen würde. Mhm. Ich schaue gerne Fußball, aber ich will es nicht schauen müssen.
Obwohl, ich habe mal vor vielen Jahren, es waren so Österreicher, die für Premiere damals noch so eine Sendung gemacht haben und damals brauchte ich Geld, weil ich junger Vater war, also schon eine Weile her. Und dann war ich halt in Hamburg 2 Jahre und habe dort gearbeitet und bin immer zwischen Hamburg und Wien hin und her gependelt. Und in dem Gebäude, wo unsere Redaktion war, war auch DSF, das deutsche Sportfernsehen. Und immer, wenn ich bei denen reingeschaut habe, die haben immer nur Fußballspiele gesichtet. Und da habe ich damals auch gedacht, mal, das wär's. Herrlich eigentlich. Obwohl du wahrscheinlich recht hast, wenn man das wirklich dann jeden Tag machen muss, ödet einen das auch an. Wenn du immer schauen musst, Ried gegen Kapfenberg oder so.
Aber nicht nur das, sondern auch Kollegen, die erzählen, dass sie zum Beispiel ist natürlich toll, wenn man vom Job her zum Champions League-Finale gehen kann.
Ja.
Aber wenn man weiß, du musst Notizen machen, ja, und du musst danach was drüber schreiben oder in, ja, ein Mikrofon reden, macht es auch weniger Spaß, als wenn man ein Bier trinkt und irgendwie im Stadion.
Das stimmt, tanzt. Aber ich war mal eingeladen im Schweizer, ich glaube, das heißt Literaturclub, so eine Schweizer Fernsehsendung, wo über Literatur geredet wird. Und dann habe ich vorher, ich musste sagen, was ich vorschlage, und dann gab es aber 4 Bücher, die ich lesen musste, die sowieso besprochen wurden. Und dann wurde noch gesagt, was die anderen gerne vorschlagen würden, das muss man dann auch noch lesen. So, das heißt, ich musste, ich glaube, 7 Romane lesen für diese Sendung. Da habe so gedacht, das ist echt irgendwie, wie deppert bin ich, dass ich zugesagt habe. Dann waren die aber alle gut. Also bis auf einen, den fand ich nicht so gut. Und dann habe ich die gelesen, war dann eigentlich sehr froh, dass ich die alle gelesen habe. Dann war die Sendung und dann war es total spannend, weil was die anderen über die Bücher gesagt haben. Und das war eine wirklich famose Diskussion. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich dann wieder gedacht, siehst du, das ist dann doch gut. Es macht auch Sinn, dass wir das alle gelesen haben, sonst wäre das ein sehr relativ ödes Gespräch geworden.
Ja. Und auch cool, dass du wahrscheinlich Bücher gelesen hast, auf die du selber nicht gekommen bist.
Ja, total, ja. Genau. Und ich weiß noch, das hat mich nämlich dann auch so gefreut. Ich habe damals vorgeschlagen, Kent Harrow, das ist so ein amerikanischer, nicht so berühmter Autor, ich liebe den. Und da war in dieser Literatursendung auch der Milo Rau, der dann jetzt Festwochenchef in Wien ist. Und der hat mir danach dann gesagt, er war so glücklich, diesen Roman gelesen zu haben und er dankt mir so, dass er das kennengelernt hat. Und dann gab es noch bei Diogenes einen Roman, der übersetzt wurde von Kent Harrow und da war hinten so als Werbung quasi ein ganz euphorischer Satz von Milo Rau über Kent Harrow und das hat mich dann gefreut. Also dass es dann so, dass das dann so funktionieren kann und dass ich dann, wenn dir etwas sehr gefällt und du das wirklich sehr magst und andere das dann auch so mögen, dann freut man sich. Also Kent Harrow, großer, großer Typ.
Schön, wenn man das Gefühl hat, die eigene Existenz hat irgendwie was bewirkt auf dieser Welt.
Ja, und weil das eine Emotion ist, die echt ist. Mhm. Also wenn du Literatur wirklich liebst oder einen Autor wirklich liebst und so gerne diese Tage oder Wochen in seinen Romanen verbringst, in seiner Welt, in seiner dieser beschriebenen Welt, dann ist das ja was stark Emotionales. Und natürlich willst du dann, dass diese Emotion geteilt wird, Ich war zum Beispiel vor kurzem, ist ein Freund gestorben, ich war auf der Beerdigung und bin dann abends zum MSV Duisburg, weil du über Fußball geredet hast, gegangen, die jetzt inzwischen mein Lieblingsverein, die inzwischen in die vierte Liga in der vierten Liga spielen in Deutschland, also erbärmlich alles. Aber sie spielten an dem Tag gegen einen mir völlig unbekannten Verein, noch nie gehört von dem Verein und noch nie von der Stadt. Aber es waren 18.000 Menschen im Stadion und alle waren für MSV Duisburg. Und das war dann auch so, diese Emotionen teilen zu dürfen, weil wenn ich in Wien bin, gibt es ein paar Freunde, die so mit, ein bisschen mitverfolgen und so immer sagen, oh, das ist ja scheiße, du Armer und so. Aber jetzt mal zu sehen, dass wirklich Leute für den gleichen Verein sind, das ist, hat schon eine gewisse Kraft.
Ich gehe heute noch zu Rapid am Abend.
Ach so, wirklich? Ja, das ist das Europapokalspiel.
Genau.
Gegen FC Kopenhagen.
Genau, gut informiert. Ja. Warum Duisburg?
Weil ich in Duisburg geboren bin und mein Opa mich halt mit ins Stadion genommen hat als Kind.
Aber weil du meintest, das ist dann zu deinem Lieblingsclub geworden, klang ja so, als wäre es der früher nicht gewesen.
Das war immer meiner.
Falsch verstanden.
Es war immer meiner. Leider immer meiner.
Die waren ja mal Bundesliga,
ja,
oder?
Ja, klar, die waren lange, lange in der Bundesliga, dann sind sie irgendwann abgestiegen, dann wieder aufgestiegen, dann waren sie so eine Fahrstuhlmannschaft und dann aber irgendwann sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Dann werden sie fast wieder aufgestiegen und sind im nächsten Jahr dann aber in die vierte abgestiegen. Da sind sie jetzt. Aber Erster im Moment.
Aber vierte Liga kann man ja dann das wieder gar nicht mehr übertragen.
Nein, das wird nicht übertragen.
Kannst du nur das.
Kannst du auf Zebra TV, das sind die Zebras, die Duisburger. Mhm. Das gibt's auf Zebra TV, kannst du das anschauen.
Du und dein Bücherstapel, der erste, wo nur Bücher liegen, die du jetzt selber lesen möchtest, nicht weil du es für Willkommen Österreich oder für deine anderen beruflichen Projekte lesen musst. Was liegt da drauf?
Da liegt im Moment drauf, ich habe es allerdings auch schon angefangen, ein Buch, das meine Freundin mir dringend empfohlen hat. Und das ist eine amerikanische Autorin. Mein Vorteil ist immer, dass ich sowohl Titel als auch Autor oder Autorin, während ich lese, schon nicht weiß, wie es heißt. Und so geht es mir jetzt gerade auch. Und es ist so ein, das spielt so in einem, es ist so eine, wahnsinnig gut geschrieben, es ist eine, ich habe Booker Prize Gewinnerin, ist so ein College an der Ostküste. Und so fünf Leute, die quasi eine Art College im College gegründet haben, so einen Griechischkurs mit einem völlig durchgeknallten Professor, die wahnsinnig bildungsbürgerlich sind und einen Menschen töten. Es ist super. Und das habe ich jetzt so die letzten drei Wochen, lese ich das immer dazwischen, während ich dann halt, also DJ Ötzi hat ja kein Buch, aber während ich jetzt Aua gelesen habe.
Hat
zum Beispiel.
Buch geschrieben, DJ Ötzi?
Nein, glaube ich nicht. Also
Ghostwriter.
Genau, aber so der, auch DJ Ötzi könnte ein Buch geschrieben haben. Und solche Bücher lese ich ja dann auch immer. Also diese ganzen Autobiografien und so.
Und liest du dann vom Schlafen am liebsten?
Ja, oder? Immer am liebsten, ja. Ich meine, manchmal auch, wenn mir kalt ist zum Beispiel, dann ziehe ich mir einen Pulli an zu Hause und setze mich aufs Sofa und lese. Das ist auch herrlich.
Wird oder wärmer was? Vom Lesen? Oder was? Was hat das mit dem Kalt?
Na, weil ich es dann so gemütlich finde. Ich finde es dann gemütlich, wenn es draußen kalt ist, schier.
Ach so,
und du sitzt
okay.
Mit einem Pullover auf einem Sofa. Klassisch eigentlich. Und was ich total liebe, ist, wenn ich habe einen kleinen Sohn und wenn der dann neben mir sich einen Comic durchliest und ich dann eben halt ein Buch lese, das ist auch sehr angenehm.
Mhm. Ja. Schreibst du gerade selber an einem Buch?
Ja. Ich komme gerade vom Schreiben. Also ich habe das gerade eben noch geschrieben. Nur dazwischen noch schnell irgendwie ein Weihnachtsgeschenk für meine Putzfrau besorgt, weil die ist heute auch gekommen. Ich schreibe einen Roman, der ist eigentlich schon fertig, aber ich überarbeite ihn jetzt nochmal. Ich habe ihn nämlich letzte Woche etwas großkotzig schon zu meinem Verlag geschickt und dann habe ich es mir am nächsten Morgen so nur mal angefangen durchzulesen und habe gleich drei Fehler entdeckt und habe dann ihm geschrieben, lies es nicht, ich überarbeite es doch nochmal. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, gut, dann lese ich jetzt das Manuskript meiner Geheimautorin. Und ich wusste genau, er wollte damit erreichen, dass ich nachfrage, wer ist denn die Geheimautorin. Um ihn zu ärgern, habe ich es aber bis jetzt nicht getan.
Und der Roman ist fertig, du gehst jetzt nochmal drüber. Macht das Spaß, das nochmal drüber gehen oder ist das dann...
Ja, gerade im Moment, gerade eben hat es mir nicht Spaß gemacht. Irgendwas hat mich geärgert irgendwie. Aber grundsätzlich schon. Ich bin ja erst letzte Woche fertig geworden und das ist dann schon cool. Also das ist dann so dieses Ding. Ich meine, wir wohnen ja in der Nähe von der Berggasse auch. Und so das Unbewusste oder das S ist ja bei Freud so wichtig. Und tatsächlich behaupte ich, dass es das S ist, das schreibt. Also es ist dann so interessant, dass du dann so schreibst und während des Schreibens verändert sich etwas und du bist selber überrascht, was da passiert gerade. Und du lässt es einfach so, tippst, du bist mehr oder weniger so ein, du stellst deinen Körper zur Verfügung, um das niederzuschreiben. Und das genieße ich halt sehr. Nur bin ich jetzt halt trotzdem drauf gekommen beim Überarbeiten, dass auch jetzt wieder mal das S teilweise unkonzentriert ist und Denkfehler macht. Und die gilt es jetzt halt nochmal zu überarbeiten, wobei auch da ist, ich das wahnsinnige Glück habe, ich habe so einen wahnsinnig guten Lektor. Das heißt, ich könnte ihm auch irgendeinen Scheiß schicken und der würde daraus was Gutes, oder er würde mich dazu bringen, dass das okay wird.
Aber da ist dein Anspruch an dich selbst zu hoch, dass du das machen würdest.
Nein, dass er
dass du ihm eine schlechte Version schickst und er macht sie besser.
Ja, natürlich ist meine Grundidee, dass er gar keine Anmerkungen macht und sagt, ja. Aber da er sehr klug ist, macht er Anmerkungen. Und das ist in der Regel immer, es macht es immer besser, was er vorschlägt. Und da haben wir immer länger drüber geredet. Also der ist bei Rowohlt. Ich bin bei Rowohlt und der Markus ist so einer der besten deutschen Lektoren. Und wir haben darüber gesprochen, dass es Autoren gibt, die nicht gerne mit Lektoren zusammenarbeiten. Es gibt sogar Leute, es gab so ein Beispiel von einem sehr berühmten deutschen Musiker, der einen Roman geschrieben hat, der eigentlich okay war, aber er hat sich geweigert, dass ein Lektor mitarbeiten darf. Und darum ist dieser Roman zu Recht überall komplett verrissen worden. Und das war so schade, weil hätte er sich Hilfe geholt, wäre das okay geworden. Und das ist so immer so das Paradebeispiel für, wie das ist, wenn man glaubt, man ist selber so ein Genie, dass man alles kann. Selbst Peter Handke hat einen Lektor, ne? Und macht angeblich auch wahnsinnig viele Rechtschreibfehler. Elfriede Jelinek sowieso.
Wie war der Prozess so des Entstehens des Romans? Hast du dir gedacht, so möchte ich machen, kommt der Verlag, sagt Dirk, du verkaufst so viele Bücher, schreib mal wieder was?
Es war so, dass ich habe mal einen historischen Roman geschrieben und mein Lektor, der liebt sowas ein bisschen. Und der hat mir, während ich diesen Roman geschrieben habe, hat er mir immer mal so andere, seiner Meinung nach interessante Biografien geschickt oder so Gimmicks. Er hat mir damals dann zum Beispiel, hat er mir geschrieben, hättest du nicht auch mal Lust, über diesen Habsburger was zu schreiben? Weil der hatte irgendwann, der war so ständig bei allen, immer nur bei Nutten. Und dann hat irgendwann der Hof gesagt, entscheide dich jetzt, entweder wir oder die Nutten. Und er hat sich für die Nutten entschieden. Also so der Huren-Habsburger. Und das fand ich dann irgendwie, während ich damals meinen historischen Roman geschrieben habe, habe ich so ein bisschen was besorgt über den und habe dann aber gefunden, irgendwie interessiert es mich interessanterweise doch nicht so. Und dann hat er mir aber auch geschickt, etwas über... Und zwar heißt der Guido Baron Keller von Kellerer Wolkenkeller. War ein lombardisches Adelsgeschlecht und der war so ein Fliegerheld im Ersten Weltkrieg in Italien. Und dann hat er gesagt, lies dir mal so ein bisschen was durch über den. Und dann habe ich mir so durchgelesen, das war Gaga, kompletter Irrsinn. Und das war eigentlich damals der Auslöser. Und dann hat er mir noch geschickt zwei Fotos von, weil der war befreundet mit D'Annunzio, das war so der große italienische Dichter, so quasi Dantes Nachfolger, auch nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat er mir geschickt zwei Fotos, nämlich, das war sein Dandy, der hat sich in England Lederschuhe machen lassen, wo vorne so ein Pimmel drauf war. Und dann hat er so ein Nachthemd entworfen, was in der Mitte beim Gemächt ein Loch hat. Diese beiden Fotos hat er mir geschickt. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich es gelesen, dann bin ich drauf gekommen, der und Keller waren befreundet und dann bin ich drauf gekommen, die haben nach dem Ersten Weltkrieg eine Stadt, das heutige Rijeka, besetzt. Damals, der italienische Name ist Fiume, und haben so eine Republik gegründet. Haben gesagt, das ist jetzt Italien, und haben es besetzt mit so Soldaten und haben 500 Tage lang einen kompletten Irrsinn veranstaltet dort. Es gab freie Liebe, Koks ohne Ende, Yoga, so eine Mischung aus Yoga und Krieg war das irgendwie. Also vollkommen irre. Und dieser Keller war komplett durchgeknallt. Also der ist immer nackt über den Kasernenhof gegangen, führte einen blinden Esel an der Leine und hatte einen gezähmten Adler auf den Schultern. Also so wirklich so wie im wie einem kranken Kinofilm. Und diese Informationen von meinem Lektor haben mir gezeigt, okay, das will ich unbedingt machen. Nur habe ich dazwischen noch zwei andere Romane gemacht, hatte das aber immer im Kopf und habe dann Anfang des Jahres so angefangen, mich so einzulesen und so Sachen zu suchen und mir so eine Geschichte zu überlegen. Weil das waren Futuristen und deren Grundidee war für Fiume, dass man harmlose Irre aus den Psychiatrien Italiens kommen lassen soll, dass die Minister werden. Das war so eine Idee, eine Theorie. Das haben sie nicht umgesetzt, aber in meinem Roman wird das halt umgesetzt. Also ich tue jetzt so, als hätten sie es damals wirklich gemacht und Irre zu Ministern gemacht.
Klingt ein bisschen wie die Besetzung der Trump-Regierung.
Genau deswegen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss das jetzt sofort schreiben, weil ich finde das gerade weltweit ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Roman ganz gut in die Zeit passt, sagen wir mal so.
Und wenn du sagst, du beginnst so eine Geschichte zu bauen, ist dann deine Wohnung oder dein Büro voller Fäden, die zusammenführen und Charaktere, die du dir aufpickst und du dir überlegst dann einen roten Faden, sind die großen Dinge, die passieren oder wie ist der Arbeitsprozess da?
Das entsteht dann so über Orte zum Beispiel, dann schaue ich so, okay, wo ist das, welche Psychiatrien kommen da in Frage, was gab es da in Italien überhaupt, wie waren diese Psychiatrien? Und dann stoße ich so auf Geschichten und Namen und Orte und so wächst das dann, so wächst dann langsam so dieses. Und dann gibt es jetzt halt die historischen Figuren, die es ja wirklich gab. Und die handeln dann mit den Fiktiven gemeinsam. Und dann so entsteht dann halt so quasi das Ensemble des Romans und die Orte des Romans. Und dann ist das plötzlich, dann bist du halt irgendwie, schreibst halt so ein paar Wochen lang, weiß nicht, über irgendein Bergdorf in den Abruzzen, wo ich auch noch nie war, aber dann liest dich halt so ein, schaust dir Bilder an und versuchst so ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen. Dann bist du in irgendeinem Ort in Süditalien, dann bist du irgendwann in Südtirol und dann war das lustig, weil ich, als ich den Südtirol-Teil geschrieben habe, zufällig gerade in Bozen aufgetreten bin, 3 Tage. Und das war total super, weil das dann so, dann war das noch echter für mich selber halt. Und dann bin ich nach Rijeka halt gefahren, so ein paar Tage. Dadurch weiß ich jetzt, wie das dort ungefähr aussieht zumindest. Und ist das anstrengend, wenn du von unten zum Hafen nach oben gehen musst oder so. Oder sieht man von der Burg dort aufs Meer oder sowas halt, weiß ich dann. Weil ich immer will, dass die Sachen stimmen. Also dass alles Gelogene so beschrieben ist, dass es theoretisch stimmen könnte. Und wenn du das abgehst, die Orte, dass du dann siehst, ja, das stimmt jetzt, da geht es, dann musst du dann nach links gehen und das stimmt auch wirklich. Es ist total wurscht, für jeden wahrscheinlich, aber mir geht es so, dass ich so Autoren, die ich mag, manchmal fahre ich dann an die Orte, über die sie geschrieben haben und dann freue ich mich, wenn das stimmt, wenn ich mich anhand der Literatur zurechtfinden kann an einem Ort. Und da war mal das beste Beispiel der Viktor Klemperer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war so ein Romanist, ein jüdischer Deutscher, der in Dresden an der TU Romanistik gelehrt hat und sehr enttäuscht war, weil das so eine TU war und keine richtige. Also er war immer ein bisschen unter Wert verkauft, fühlt er sich. So, und der hat ein Tagebuch geschrieben während der gesamten Nazi-Zeit. Das ist sehr berühmt in Deutschland oder nicht nur in Deutschland. Und weil der hat so seinen Alltag beschrieben. Das war jetzt nicht so quasi nur die großen Themen, wie ist das als Jude in der Nazi-Zeit, sondern es geht halt unglaublich oft über Zahnschmerzen und Herzrasen und dass er so schlecht Auto fährt und so. Und der hatte so ein kleines Häuschen, da geht es auch ganz viel um die Probleme, weil er hatte nicht genug Geld und das war dann schwierig mit dem kleinen Häuschen und so. So, und dann beschreibt er immer, dass er mit seinem Auto immer gegen diese scheiß Mauer fährt. Immer wieder halt, ne? Und er schafft es einfach nicht. Und das ist über tausende von Seiten. Das ist ganz toll, dieses Buch. Und dann bin ich in diesen Stadtteil von Dresden, Dölzschen heißt dieser Stadtteil, gefahren und habe das Haus gesucht. Ich wusste, am Kirschgarten ist die Adresse. Und dann habe ich tatsächlich dieses Haus gefunden. Und du glaubst es nicht. Es ist natürlich renoviert inzwischen, dieses Häuschen. Und da ist eine Einfahrt. Und da so eine, also rechts und links Steinsäulen, wo man durchfahren muss. Und da fehlte ein Stück von dieser einen Säule. Ich nehme mal an, es ist inzwischen ein neuer Schaden. Aber dadurch, dass das genau diese Stelle ist, die er beschrieben hat, so ewig lang, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also ich war so, boah, ich war richtig euphorisch, nur weil ein Stück Mauer fehlte. Und sowas mag ich dann. Ich mag dann, wenn du Literaturen quasi verstofflichen kannst und verorten kannst. Ich mag das.
Also an alle, die jetzt zuhören und Bücher von dir lesen, wenn es ihnen selber mal so geht und sie an einem der Orte waren und das erkennen, dir gerne schreiben, weil dann freust du dich wahrscheinlich richtig.
Ja, ich freue mich. Und ärgere mich sehr, wenn dann zum Beispiel, ich habe mal eben diesen einen historischen Roman geschrieben und da habe ich 3 Jahre dran gearbeitet und wirklich wahnsinnig viel recherchiert. Also irre viel, das hat auch Spaß gemacht, aber es war halt auch viel. So viel, ich habe so viel gelesen, bevor, dass dann irgendwann mein Lektor mir geschrieben hat, weißt du, das Problem ist, wenn Autoren nur lesen und nicht schreiben. Und dann wusste ich, okay, jetzt fange ich einfach mal an zu schreiben, weil ich könnte jetzt noch 1000 Jahre weiterlesen. Und da gibt's eine Szene, das spielt so im 18. Jahrhundert, wo jemand von Graz nach Kärnten muss. Und sie gehen halt so ganz lang und dann habe ich gesagt, dann haben sie sind sie mit einem Holzfloß die Drau weitergefahren. Und dann hat mir jemand einen Brief geschrieben, dass er wahnsinnig wurde an dieser Stelle, weil die Drau fließt in die andere Richtung. Und auch damals schon, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Das hat mich dann sehr geärgert. Ja, es bemüht dich so und dann doch nicht. Scheitern, scheitern.
Also du hast dann die Orte im Kopf, du hast Charaktere im Kopf und dann lässt du es quasi einfach passieren, ja. Das S schreibt, das ja, genau. Unterbewusste ist das dann das S, oder?
Ja, ich weiß nicht genau, also ich nehme mal an, dass es das ist. Oder es ist so quasi, es läuft ein innerer Film ab, der von irgendwem eingespannt worden ist und du schreibst es dann nieder. Und dann gibt es so, plötzlich ist dann ein Irrer, wird dann plötzlich gewalttätig. Das überhaupt nicht geplant war, das habe ich nie daran gedacht. Und dann hat sich dadurch A, der Roman verändert. Und diese Figur, die eigentlich dachte ich mein Held wird, ist aber plötzlich ganz anders geworden und so wurde immer unheimlicher. Und das war nicht meine Grundintention. Ging dann aber nicht mehr, weil er hat es ja dann schon, ich meine, ich hätte es natürlich wieder wegstreichen können, aber ich dachte so, nee, lass mal laufen, mal schauen, was noch passiert. Und weil wir über die ganzen Irren gesprochen haben, in der Geschichte war es so, dass dann, die waren auch alle so mit Mussolini bekannt und Mussolini hat das aber abgelehnt, weil er wollte nicht, dass da auch Schwule die gleichen Rechte haben. Und dann sind ein paar von denen zu Mussolini gewechselt und dann war eben einer dieser Irren, die ich jetzt erfunden habe, der so gewalttätig wurde, der ist dann halt mit Mussolini mitgegangen. Und das fand ich dann aber ganz schön als Bild, um die Brutalität des Faschismus zu zeigen dann später. Weil diese Republik war halt so verspielter Quatsch. Also die waren halt so viele Künstler und eigentlich nur Drogen und Sex hatten die im Kopf. Eigentlich nicht unsympathisch. Während Mussolini es ja dann ein bisschen ernster genommen hat. Und das fand ich dann ganz schön, dass durch die Brutalität, die S beschrieben hat, plötzlich dann man so eine Figur für den Faschismus erfindet.
Es gibt eben von Autorinnen gehört, die während sie einen Roman schreiben, nichts anderes mehr lesen, weil sie dann nicht beeinflusst werden wollen davon. Mhm. Das wird bei dir gar nicht gehen, aber ist auch nicht notwendig bei dir.
Du, ich glaube, es gibt 20.000 Arten, wie man was schreibt. Also ich fand immer gut, Philip Roth hat immer im Stehen geschrieben, aber nur, weil er so wahnsinnige Rückenschmerzen immer hatte. Also du kannst im Stehen schreiben, kannst alles machen natürlich. Früher habe ich gedacht, ich muss wegfahren, um zu schreiben. Und bin dann halt immer irgendwie, es war aber total aufwendig und anstrengend eigentlich. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich schreibe jetzt, wenn ich so auf Kabaretttournee bin, weil es ist eh so öde in den Hotelzimmern. Und dann habe ich aber irgendwann plötzlich nur noch so Hotelzimmer gehabt, wo die Schreibtische so klein waren, wo man überhaupt nichts hinlegen konnte. Und da dachte ich, na, das nervt auch. Im Zug konnte ich früher mal schreiben, kann ich aber auch nicht mehr. Das heißt, jetzt bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, auf die glorreiche Idee, warum schreibe ich nicht zu Hause einfach? Da ist alles, was ich brauche und das ist dann perfekt halt. Ne? Und ich kann halt, das hängt glaube ich mit meiner alten Radioarbeit zusammen, wo wir so lange geschrieben haben, bis das Rotlicht kam. Das heißt, ich kann immer arbeiten, weil ich weiß, also weil ich das jetzt auch nicht so überschätze, diese Arbeit, glaube ich, bis das Rotlicht kommt. Das heißt also, wenn der Verlag hat gesagt, Ende Dezember muss ich fertig werden, also wusste ich, muss Ende Dezember fertig werden. Und dann bringe ich halt mein Kind in die Schule, hole es von der Schule ab, gehe mit ihm, weiß ich, zum Schlagzeug oder zum Fußball. Und immer da, wo ich Zeit habe, schreibe ich. Und wenn ich keine Zeit habe, schreibe ich nicht. Und dann versuche ich halt die Zeit, die ich habe, so klug zu nutzen, wie es geht.
Und bist du dann sehr eingenommen und hast ständig auch beim Spazieren oder am Klo einen Gedanken, den du jetzt unbedingt niederschreiben musst? Oder schreibst du dann tatsächlich nur, wenn du sagst, jetzt habe ich Zeit und jetzt schreibe ich?
Tatsächlich ist es so, dass so Dusche und Balkon gut sind, also aber während man schreibt, dann ist es immer gut, dass du mal rausgehst und denkst halt drüber nach. Und es kann theoretisch sein auch, dass du in der U-Bahn fährst und plötzlich eine Idee hast und ich schreibe die dann aber nicht auf und vergesse sie auch wieder.
Das kannst du aus, da würde ich
vermuten. Ja, es ist ärgerlich, ne? Aber oder dass du abends im Bett liegst, drüber nachdenkst und so denkst, ah ja, so. Und dann bist du aber zu müde, das aufzuschreiben und vergisst es auch wieder morgens. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass es irgendwo abgespeichert ist und viel später plötzlich doch nochmal kommt. Blöd, wenn der Roman da schon erschienen ist, aber...
Aber du bist nicht einer dieser Autoren, die einen Notizblock neben dem Bett haben und nein, dann danach aufwachen und verrückt drauf herum.
Nein. Und wenn ich mal irgendwas habe, wo ich denke, okay, jetzt könnte ich mir das aufschreiben, dann schreibe ich es immer ins Handy, in die Notizen. Das geht ja auch.
Macht dir das Schreiben von all den Dingen, die du machst, am meisten Spaß oder Freude?
Ja, tendenziell ja. Wobei, also eigentlich ja, das ist so, es ist das meine Lieblingstätigkeit, wobei ich schon fairerweise sagen muss, es kann dann, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt nur das machen würde, ob mir das dann noch gefallen würde, das weiß ich nicht. Ich genieße dann auch mal, dass man irgendwie so auftreten muss oder sowas. Aber die Arbeit selber ist beim Schreiben schon das Beste, dass du da sitzt irgendwie und dann auf die Uhr schaust und siehst, oh, 3 Stunden, wow, das kam mir nicht so vor. Das ist ganz angenehm, was bei früheren Tätigkeiten so, weiß nicht, wenn ich in Düsseldorf am Flughafen Parkgelder kassiert habe, hatte ich nie das Gefühl, wow, schon 3 Stunden um. Immer erst, ja, genau. Und das ist dann schon natürlich... Ich rede da immer mal mit Leuten drüber, so dass das schon ein Riesenglück ist, dass man irgendwas machen darf, wofür man sich auch ein bisschen interessiert. Also das ist schon sehr cool.
Und schreibst du in einem Fluss und schaust dir dann nach den 3 Stunden an, was ist da jetzt entstanden? Nein. Oder schreibst du, gehst du immer auf jeden Satz wieder an?
Nee. Also ich schreibe, bis ich fertig bin. Schau nie mehr, nur manchmal, wenn ich nicht mehr weiß, wie hieß der jetzt oder wie alt war der oder so. Das schaue ich dann schon, aber ich lese es mir nicht durch, sondern ich suche nur den Namen dann. Und darum war ich ja eben jetzt so sauer, dass ich mir das angeschaut habe und dann gleich diese 3 Fehler am Anfang gesehen habe. Deswegen muss ich das jetzt nochmal machen, aber an sich schreibe ich es runter und schicke es weg. Weil ich will es dann. Das ist so, wie ich mir auch nicht gerne Fotos von mir anschaue, möchte ich jetzt mir das auch nicht selber anschauen nochmal. Ich muss es mir dann nochmal anschauen im Lektorat und dann muss ich es mir wieder anschauen, wenn es fertig ist und ich Lesungen machen muss. Da muss ich mir Sachen raussuchen, die ich vorlese. Aber an sich würde ich jetzt meine Bücher nicht mehr lesen.
Also ich verstehe, dass man das Buch dann nicht mehr liest, aber wie man das schreiben kann, ohne ständig wieder drüber zu gehen und das besser machen zu wollen, das ist für mich... ein ganz fremder Gedanke. Mhm. Das erstaunt mich gerade sehr, dass du da fähig bist.
Es ist, wie gesagt, es gibt so viele Arten, wie man arbeitet. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe ja relativ lange schon, mache ich auch Kolumnen, so Kolumnen. Und da ist es, das ist nämlich interessant, weil das ja so eine kurze Arbeit ist. Das ist ja nicht vergleichbar. Aber es ist dann immer so, und ich habe das Glück oder Pech, dass es ist immer komplette Freiheit. Also ich kann schreiben, was ich will. Es ist so, und dann sitze ich da. Und die schreiben dann irgendwie, ja, hast du das vergessen, aber weißt eh, bis heute, eigentlich ist heute Abgabe für die Kolumne. Setze mich hin, es ist das weiße Blatt Papier. Ich versuche irgendwie so an nichts zu denken oder an irgendein, oder so, dass irgendein Wort mir in den Sinn kommt oder irgendwas. Und dann kommt irgendwas immer und dann schreibe ich und ich schreibe und schreibe und schreibe, es ist fertig und ich schick's ab. Ich lese es mir nicht mehr durch. Ich weiß nur, wie viele Zeilen es sein müssen. Das weiß ich ja dann schon irgendwie, weiß nicht, so eine Seite und dann noch so ein Drittelseite oder sowas und dann weg. Aber das nochmal durchzulesen wäre echt schrecklich. Und dann ist aber manchmal so, dass ich mich irgendwie vertan habe oder den Zeilenabstand zu groß gewählt habe und dann schreiben die, es fehlen ja noch 400 Zeichen. Und dann weiß ich, Scheißdreck. Echt, dann muss ich mir nochmal durchlesen, weil wo kriegt man noch die 400 Zeichen rein oder so? Und das nervt mich wahnsinnig dann.
Weil das deine Arbeitsroutine stört oder weil du dir denkst, so was habe ich da?
Ja, genau. Also eine Mischung aus beidem. Es ist mir unangenehm einfach. Ich mag das dann nicht nochmal lesen. Ich mag, und ich, was ich kann, ist wahnsinnig schnell irgendwas schreiben. Das kann ich. Ich kann das Allermeiste auf der Welt nicht, aber das ist so eine meiner Inselbegabungen. Das, und die sind dann immer so, dass die dann auch in den Zeitungen oder Zeitschriften abgedruckt werden. Also reicht es zumindest, was deren Qualitätsanspruch betrifft. Und das ist auch so was, das liebe ich auch, weil ich ja dann, ich weiß ja dann auch bei dieser Kurzform nicht, was da passiert. Ich bin dann auch, also dann ist es auch immer so, das ergibt sich beim Schreiben, schreibt es irgendwas halt, ne? Und das ist dann schon auch ganz cool. Und dann hat das trotzdem, kriegt das dann, da reicht mein Geist reicht dafür, dass ich dann irgendwie etwas Rundes, dass das irgendwie eine Art von Dramaturgie dieser Text hat. Mhm. Was bei Kurztexten gar nicht so einfach ist, aber es geht irgendwie. Und bei den großen Texten, bei den langen, ist es ja immer so, dass du eh weißt, du hast so viel Zeit, irgendwie, du hast so viele 100 Seiten zur Verfügung. Da musst du dann gar nicht so präzise sein, eigentlich. Du kannst auch mal, könntest theoretisch schwafeln. Das würde dann das Lektorat eh wieder rausstreichen. Aber da ist es jetzt so, wobei ich in meiner Literatur zum Beispiel, also wenn ich was schreibe, dazu neige, auch so kurze Szenen, also ich versuche ja auch eher präzise zu sein, also dass das nicht nur so ein Schwall ist, sondern dass das so aufgeteilt ist und kurze Kapitel und kurze Absätze. Und das mag ich dann irgendwie lieber. Kommt wahrscheinlich auch durch die kurze Form, die ich gewohnt bin.
Was für Inselbegabungen hast du noch?
Ähnlich wie du wahrscheinlich. Ich kann mir wahnsinnig gut Fußballinformationen merken, die überhaupt nichts bringen natürlich in der Regel. Aber es gibt so einen berühmten deutschen Kabarettisten, der leider verstorben ist. Dieter Hildebrand heißt der. Und der hat, da war er schon 80, glaube ich, er hat gesagt, er kann sich halt schwer Texte merken auf der Bühne, aber er weiß noch immer, warum bei 1860 München ein Spieler 1964 nicht gespielt hat. Weiß noch immer, welche Verletzung das dann war. Er weiß selber, es bringt ihm eigentlich niemandem was, aber es ist so und das akzeptiert er. Also das kann ich. Ja, das sind eigentlich diese, ich kann gut kurze Texte schreiben und mir Fußballsachen merken. Eigentlich, das ist meine Inselbegabung. Und ich bin nicht aufgeregt, wenn ich vor Publikum bin. Das ist auch eine Inselbegabung.
Ist das passiert oder war das immer schon so?
Ich glaube, es war immer so. Oder na, wahrscheinlich nicht immer so. Also ich kann mich schon erinnern, als Jugendlicher, wenn man irgendwie so ein Referat halten musste, war mir das peinlich. Aber seit ich so beim Radio arbeite, denke ich, glaube ich, nicht darüber nach, dass das eigentlich sehr peinlich ist, vor Leuten was zu machen. Und das ist so die Grundbedingung für meinen Beruf, dass dich das nicht hindert, dann auf die Bühne zu gehen. Haben wir immer schon gesagt, es gibt viel begabtere Menschen, viel intelligentere, viel lustigere, denen fehlt dann aber quasi dieser Schritt, das aushalten zu können, sich da zum, was nicht gegen diese Leute spricht, nur dagegen, dass sie diesen Beruf ausüben können.
Du warst irgendwie lange Zeit deines Lebens oder bist lange Zeit deines Lebens vielen Menschen bekannt, wenn du jetzt, also zum Beispiel vorher war eine Podcast-Gästin da, die wollte dann gleich ein Selfie machen mit dir, weil sie sich so gefreut hat über dich. Ich freue mich natürlich auch über dich. Magst du das, bekannt, erkannt zu werden, oder würdest du lieber sagen, ich könnte meine Bücher auch schreiben mit einem Pseudonym? Und könnt so auch gut oder besser leben.
Ja, das ist so unterschiedlich. Also jetzt bei Lesungen zum Beispiel, dann wenn Leute kommen und über das Buch mit mir reden oder mit mir reden, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Das ist so was Nettes, weil das so was, das ist ja auch was Inhaltliches, oder dann ist das was, wo du weißt, du hast irgendwas hat sie berührt, wie auch immer. Wenn sie mich auf der Straße erkennen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen, ist das ja irgendwie was anderes. Wobei ich auch weiß, dass die Sendung ja auch dann irgendwas auslöst in den Leuten. Also entweder hassen die das oder finden es lustig oder haben resigniert, weil es halt ewig schon läuft. Man weiß es ja nicht. Ne? Da ist es so, dass die meisten Menschen mir sehr freundlich begegnen auf der Straße und es sehr selten passiert, dass jemand mich attackiert oder so oder anbrüllt. Also an sich ist es gar nicht so schlecht, wenn du oft angelächelt wirst. Es ist nur manchmal so, gestern bin ich ziemlich spät, also wir spielen gerade im Rabenhof, so ein Stück. Und ich bin ziemlich spät mit der U-Bahn hingedüst und die U-Bahnen waren beide knackevoll, also die U4 und die U3. Und mein Gefühl war, dass dass mich relativ viele Leute angestarrt haben. Und dann einer auch kam im Mundschutz, den Mundschutz abgenommen hat. Was ja auch schon mal scheiße ist, weil der hat ja wahrscheinlich auch, weil er krank ist. Ne? Aber abgenommen hat und gesagt hat, kann ich ein Selfie machen? Und passiert Ihnen das oft? Und bei dieser Frage, passiert Ihnen das oft, hat er total zu strahlen begonnen. Offensichtlich hat er die Hoffnung, dass das total oft passiert, weil sein Selfie dadurch wertvoller ist. Und dann wollte der mit mir sich unterhalten. Und das wollte ich aber nicht, weil ich war gehetzt. Und dann hat er mich so angeguckt, als so ganz schnell ging das so, dass ich doch scheinbar ein Arschloch bin, weil ich jetzt nicht mit dem ohne Mundschutztypen mich lange auf 10 Millimeter Entfernung unterhalten wollte. Also das ist dann manchmal das Nervige, und ich würde zum Beispiel nie in die Thermo Oberla fahren, so, weil ich dann nicht auch noch in der Badehose dort dann sitzen möchte und Selfies machen möchte. Was für mich kein Problem ist, nicht in die Therme zu fahren. Was aber zum Beispiel für mein Kind ein bisschen nervig ist, weil ich mit ihm dann nie ins Hallenbad gehe. Aber er kommt ja trotzdem irgendwie ins Wasser.
Und würdest du sagen, unter dem Strich dienst dir mehr, dass dein Leben irgendwie schöner und besser ist, weil dir einfach auch viele Möglichkeiten offenstehen, du wahrscheinlich interessante Leute kennenlernst, Freundschaften schließt, die du nicht geschlossen hättest, wenn du nicht bekannt wärst. Ist in Summe ein gutes Geschäft.
Ist ein gutes Geschäft, und diese Einschränkungen, über die du gerade auch gesprochen hast, die sind so. Und mein Kollege zum Beispiel fährt nie öffentlich, der fährt nur Taxi. Und ich habe aber mal mich unterhalten mit dem Redaktionsleiter vom Harald Schmidt vor Jahren. Und dann habe ich den gefragt, wie das der Schmidt eigentlich macht, so, der damals super berühmt war. Und dann hat der mir erzählt, der ist eine Zeit lang auch nur Taxi gefahren, und dann hat er irgendwann darauf geschissen und geht ganz bewusst erhobenen Hauptes, fährt er öffentlich und geht in den Supermarkt und scheißt drauf. Und dann lässt er sich fotografieren, und das ist so einfach. Und dann habe ich gedacht, richtig, weil ich habe keine Lust, mich davon so bestimmen zu lassen. Und das reicht ja dann schon, wenn du nach München fährst und hast schon deine Ruhe. Es ist ja dann auch so, dieses Weltberühmte in Österreich ist ja eine sehr schöne Formulierung, sie stimmt aber auch tatsächlich.
Jetzt nochmal zu dieser Situation in der U-Bahn. Spürst du da einen gewissen Druck, jetzt einer Erwartung entsprechen zu müssen? Oder wenn du jetzt gestresst bist oder grantig, oder hast du dann das Gefühl, jetzt muss ich so sein, wie mich die Leute in der Öffentlichkeit kennen, nämlich charmant und nett und lustig?
Ja. Ja, ich finde tendenziell, dass das okay ist, wenn man selber okay ist und jetzt nicht es einem gerade wahnsinnig schlecht geht oder man mitten in einem Herzinfarkt ist oder extremste Zahnschmerzen hat, dass man dann, wenn die ein Selfie machen wollen, dass man das auch macht. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht genau, was es bringt, aber okay. Es ist scheinbar so. Aber was kompliziert ist, ist zum Beispiel mit Kind, weil ich will nicht, dass die mein Kind fotografieren. Und vor allem meine Freundin ist da sehr streng und die will das auch nicht. Und gestern zum Beispiel habe ich ihn vom Schlagzeugunterricht abgeholt. Und dann haben wir jemanden besucht am Naschmarkt. Und da am Naschmarkt ist ein riesiger Weihnachtsbaummarkt. Und dann kamen drei Weihnachtsbaumverkäufer im Dunkeln so auf mich zugelaufen und haben gesagt, Herr Stermann, weiß nicht, ob Sie das wissen, der Weihnachtsbaum in der Sendung am Montag, der war von uns. Dann haben wir gesagt, oh, das war ein schöner Baum. Ja, und können wir jetzt bitte ein Selfie machen? So, und dann kam die, und mein Sohn, der ist ja eben noch sehr klein eigentlich, stellte sich dann auf die andere Seite. Und dann haben die gesagt, na komm mit, Kleiner, komm auch aufs Foto. Und er hat gesagt, na, meine Mutter will das eigentlich nicht, dass ich aufs Foto komme. Dann haben wir gesagt, na geh, ist ja Weihnachten und so. Und dann merkte ich, wie wir beide so irgendwie so in so eine blöde Situation kamen. Dann ist er halt so, weil er diese Weihnachtsbaumverkäufer auch nicht enttäuschen wollte, was ja eigentlich meine Rolle ist. Dann haben wir tatsächlich dann dieses Foto gemacht. Ich habe mir die ganze Zeit so eingeredet, okay, es ist eh so dunkel, vielleicht sieht man gar nichts, das wäre dann eh ganz, wäre eh wurscht. Ja, also sowas ist dann halt ein bisschen schwierig.
Ich glaube, die Hände sind leider schon zu gut.
Ja, ich fürchte auch, ja.
Ich möchte eine Erklärung anbieten, warum die Leute Selfies machen möchten. Wenn man bekannt ist, hat man Status. Wir vergleichen uns alle gerne. und man hat immer lieber mehr Status als wenig Status. Und indem man sich mit Menschen zeigt, die Status haben, kriegt man selber ein bisschen was davon. Ich glaube,
dass das eine gute Erklärung ist. Ja, ich meine, also ich hatte mal so eine ganz tolle Situation am Franz-Josefs-Bahnhof. Da war so ein Junkie und ich ging da so und dann hat er gesagt, erste OAF, Arschloch. Und ich denke so, ja, okay, passt, da kann er ja. Dann sagt er, mach mal Selfie. Was jetzt? Bin ich ein Arschloch oder ein Selfie? Du bist eher Arschloch, aber für meine Mutter, die ist ein Fan, Mama Selfie. Ich habe gesagt, na, du, das ist jetzt eine schizophrene Situation. Du kannst doch jetzt nicht irgendwie, ja, ey, aber du bist ja Arschloch. Ich habe gesagt, ja, ist ja okay auch, aber dann will das Arschloch, glaube ich, kein Selfie mit dir machen. Ja, ey. Und das war dann total kompliziert und ich habe gesagt, okay, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, bis dahin klär das für dich jetzt mal, weil ich, so machen wir es jetzt nicht. Und das war aber echt eine lustige Situation auch.
Und was, hast du ihn wieder mal getroffen?
Na, es war KSK. Da sind ja nicht so, sind so eher so alte Sandler und weniger so junge Junkies dort. Und die Sandler scheißen da auf die. Aber das war ganz interessant, fand ich. Ein Dilemma. Für alle Beteiligten.
Aber ich finde es auch geil, von ihm trotzdem zu probieren und sich auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Na. Aber er hat selber gemerkt, dass irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist komisch.
Dirk, zum Ende. 3 Bücher, die du meinen HörerInnen empfehlen möchtest.
Walter Serner, die Tigerin. Das war. Wie alt sind deine Hörer? Sind die jünger?
Die sind so wie ich circa.
So wie du, also sehr jung.
Jung und hübsch.
Jung und hübsch. Ja, Die Tigerin, das war so ein Buch, das mich so kurz vor 20 total beeindruckt hat. Dann würde ich jedes Buch von Walter Kempowski empfehlen. Walter Kempowski war Lieblingsautor meines Vaters und der hat mir dann irgendwann Kempowski gegeben und das war total schön, weil wir beide den dann gut fanden und das ist dann ganz schön zwischen Vater und Sohn, wenn man beide jemanden schätzt.
Fällt dann noch ein dritter Walter ein? Das wäre schön.
Ein dritter Walter. Walter. Mir würde mir nur Walter Benjamin gerade einfallen, aber weiß nicht, ob ich den empfehlen möchte. Verkopft und irgendwie ist mir Walter Benjamin auch irgendwie unsympathisch. Nein, aber ich würde dann, weil ich darüber schon gesprochen habe, Kent Harrow empfehlen. Und da auch jedes Buch, alle Bücher spielen in einer fiktiven Kleinstadt in Colorado und wenn man das liest, man möchte dort nicht leben, aber man freut sich zumindest während der Lektüre in diesem Dorf sich bewegen zu dürfen. Ein sehr solidarisches Dorf von sehr einfachen Menschen.
Ein klassisches Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ich lese noch immer gerne Zeitungen und Magazine aber auch. Also ich habe das Geo im Abo und die Zeit. Die Zeit ist sehr herausfordernd, während man Geo gut auch am Klo lesen kann, was bei der Zeit sehr schwierig ist.
Eine gute App, aber du liest gerne gedruckt.
Als App habe ich die Süddeutsche Zeitung, weil ich habe mal die Korrespondentin der Süddeutschen getroffen und habe ihr gesagt, das ärgert mich immer so wahnsinnig, wenn ich online die Süddeutsche lese, weil die Artikel, die ich dann lesen möchte, kosten was. Und dann hat sie gesagt, was glaubst du, warum die was kosten? Weil die, die das schreiben, wollen ja auch Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, das klingt eigentlich fair. Und dann hat sie gesagt, das sind 20 Euro im Monat oder sowas. Oder 10, ich weiß gar nicht mehr. Und sie kann mir das sehr empfehlen, weil es lohnt sich dann wirklich, wenn ich endlich mal die Artikel lesen kann, die ich sonst nicht. Und sie hatte recht. Das ist eine sehr gute App.
Lieber Dirk, danke für deine Zeit.
Ich danke dir vielmals.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Spontanität ist King. Dirk schreibt seine Bücher in einer Wurst runter und gibt sie dann ab. Auch seine Late-Night-Show Willkommen in Österreich läuft nach dem Prinzip, schauen wir mal, was passiert. Das ist sehr effizient und macht seine Arbeit für ihn langfristig interessanter. Zweitens, bekannt zu sein ist für Dirk netto ein Gewinn. Es gibt zwar manchmal unangenehme Situationen und er kann zum Beispiel nicht in Hallenbäder gehen oder fühlt sich dort nicht wohl, aber grundsätzlich hat ihm seine Bekanntheit zu vielen Aufträgen geholfen und er hat Leute kennengelernt, die er ohne seine Bekanntheit nicht kennengelernt hätte. Drittens, es wird immer geschnitten. Bei Willkommen Österreich wird immer darauf geachtet, dass die Aufnahme zumindest ein paar Minuten, aber idealerweise 10 Minuten länger dauert als die Sendung. Das ermöglicht den Produzentinnen am Ende beim Schnitt die Sendung noch besser und spannender zu schneiden. Was ich super spannend fand, ist, dass die Gäste immer ein Vetorecht haben. Es wird da ja auch manchmal mehr oder weniger Wein getrunken. Und wenn man dann mal etwas erzählt, was man eigentlich gerne nicht im Fernsehen sehen möchte, dann hat man nach dem Gespräch immer die Möglichkeit zu sagen, diese eine Antwort schneidet ihr bitte weg. Am Ende möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mit mir gemeinsam an Erklär mir die Welt arbeiten, insbesondere bei Thomas Pelkmann, der jetzt jede Woche mithilft, Kamera und Videoschnitt macht, Alexander Kohmann von DoMotion, Dominik Lanterdinger von Audiofindl macht den Schnitt, Vermarktung kümmern sich Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Dank an alle Firmen, die im Podcast Werbung schalten und dank an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Am Ende möchte ich dir noch eine Folge empfehlen. Wenn du die heute interessant fandest, magst du vielleicht auch Folge 56. Damals war Manuel Rubey da und hat erklärt, wie das denn so funktioniert, dass man Schauspieler wird, wie man arbeitet, wie er Texte lernt, wie so Auditions funktionieren. Super spannend. Und nächste Woche kommt dann die Silvesterfolge von Erklär mir die Welt. Dann haben wir hoffentlich unser Ziel von 30 UnterstützerInnen geschafft. Und ich mache ein Ask Me Anything. Ihr habt mir in den vergangenen Tagen viele eurer Fragen geschickt über erklärmir.at/Fragen, auch schon über das ganze Jahr. Einiges Persönliches, anderes zum Podcast und viele andere Themen eigentlich auch. Und ich freue mich schon, die alle durchzugehen und dann in so einer Sonderfolge zu behandeln. Also kommt nächsten Dienstag zu Silvester. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.